In unserem ersten Lied, das wir hier gesungen haben, da ging es darum, dass bald ein gewisser Tag erscheinen wird. Und Bruder Paul ist ja schon etwas darauf eingegangen. Und weil so ein großer Tag bevorsteht und weil etwas so Großartiges in Erwartung steht, fordert uns das Wort Gottes zu etwas Besonderem auf. Und wir lesen in Hebräer 10, 23 bis 25, lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unbeweglich festhalten, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben, zur Anreizung, zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern und das umso mehr, je mehr ihr den Tag kommen seht. Lasst uns einander ermuntern und das umso mehr, je mehr ihr den Tag kommen seht. Und wenn man Predigen zuhört und wenn man mit Christen redet, dann ist es nicht selten gerade das Gesprächsthema, dass wir einen ganz großen Tag erwarten. Und wer es selber noch nicht sieht, ist auch nicht schlimm, die Bibel sagt es selbst in Vers 37, dennoch eine ganz kleine Zeit und der Kommende wird kommen und er wird nicht ausbleiben. Und in dieser Epoche hat Gott seine Gemeinde reingestellt. In dieser Epoche dürfen wir, die Gemeinde Jesu Christi, zusammenkommen, an Sonntagen wie heute. Und es ist gut, dass wir als Gemeinde zusammenkommen, um einander zu dienen, um zusammen Lieder zu singen, um Gott zu verherrlichen und vor allem, um einander zu ermutigen. Es ist interessant, dass manche Übersetzungen hier das Wort ermahnen nehmen. Meine Übersetzung, die Elberfelder, spricht hier von ermutigen. Wir wollen einander ermutigen. Das ist notwendig. Und das ist Gottes Idee auch mit der Gemeinde, dass da Menschen sind, die ganz unterschiedlich sind, mit ganz unterschiedlichen Gaben, aber zusammenkommen, um einander zu helfen. Und deswegen sind auch unter anderem wir mit unserer Jugendgruppe heute hier, um euch zu ermutigen, um mit euch zusammen diesen Tag des Herrn zu feiern und den Herrn zu verherrlichen. Und darum soll es auch jetzt in dem Bibelabschnitt geben. Es sind zwei Verse. Die sollen dazu dienen, dass wir uns gegenseitig einander ermutigen, ermahnen und schauen, was uns der Herr mit diesen zwei Versen sagen möchte. Und ich möchte im Hebräerbrief bleiben und ich möchte zwei Verse auswählen oder zwei Verse lesen. Das sind die aus dem Kapitel 12. Kapitel 12, die ersten beiden Verse. Deshalb nun, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, lasst auch uns, indem wir jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablegen, mit Ausharren laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der die Schande nicht achtend für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Wenn wir mit diesem Kapitel anfangen, dann wird uns als erstes eine Wolke aufgemalt. Und wir können uns das vielleicht auch bildlich vorstellen, da ist eine Wolke voller Personen. Diese Personen werden hier Zeugen genannt. Und diese Zeugen, die haben etwas Besonderes auf sich. Und wenn wir ein Kapitel zurückgehen, da werden wir feststellen, dass dieses berühmte Kapitel 11 mit dem Glauben anfängt. Was ist der Glaube überhaupt? Und dann werden uns ganz, ganz viele Personen genannt, die gerade diesen Glauben in sich hatten und diesen Glauben bezeugt haben. Und das Interessante ist, dass dieser Glaube in den Personen war, obwohl sie im Alten Testament waren. Also Jesus Christus ist noch nicht auf die Erde gekommen. Sie mussten alle noch im alten Bund leben. Das Erlösungswerk am Kreuz von Golgatha ist noch nicht geschehen. Aber doch haben diese Personen im Glauben gelebt und im Glauben haben die Sachen getan, mit denen sie sich von allen anderen abgegrenzt haben. Diese Personen, sie gingen weitaus weiter oder vorbildlicher voran als vielleicht andere. Sie haben Dinge getan, die andere nicht getan haben. Viele von den Dingen, die sie tun mussten, die machen vielleicht logisch gesehen erstmal überhaupt keinen Sinn. Das ist vielleicht ein Noah, der irgendwo in der Wüste lebt und 120 Jahre lang an einer Arche baut. Die Menschen kannten vielleicht noch gar keinen Regen. Und trotzdem baut er 120 Jahre lang eine Arche, weil Gott ihm etwas verheißen hat. Und er hatte Glauben. Und der Glaube bewegte ihn dazu, dieses zu tun. Und dann ist vielleicht ein Abraham da, der aus seiner Vaterstadt ausziehen sollte. Das bedeutete damals, vielleicht sein Erbe zu verlassen, vielleicht seine ganze Existenz liegen zu lassen und in ein verheißenes Land zu gehen, wovon er nicht wusste, ob es je überhaupt existiert. Aber er hatte Glauben, er glaubte Gott und er ging raus. Und dann hatte er diesen eingeborenen Sohn, auf den er so viele Jahre gewartet hat und auf dem so viele Verheißungen ruhte, und Gott sagt zu ihm: Opfere ihn mir. Und Abraham hatte Glauben, dass Gott ihn von den Toten auferwecken kann, und er ist bereit, diesen Sohn zu opfern. Und dann wird er Mose genannt. Mose, wo die Eltern schon angefangen haben, sich dem königlichen Gebot zu widersetzen, weil sie diesen Glauben hatten. Und Mose selbst hatte auch eine so große und wundervolle Karriere am Hof des Königs, aber er hat sie nicht für wert geachtet, sondern er hat sich für das Leben mit seinem Volk Israel entschieden und er war bereit, die Schmach Christi zu tragen. Das war ihm wert. Und da werden uns noch so viele andere Personen genannt, die genau diesen gleichen Glauben zusammen teilten, die sich so in besonderer Art und Weise vielleicht in diesem Wort Gottes irgendwo verewigt haben, oder Gott hat sie uns dagelassen. Und es ist interessant, dass im Hebräerbrief Kapitel 11 diese vielleicht auch zusammengefasst werden. Und es steht geschrieben: Diese sind alle im Glauben gestorben und haben die Verheißung nicht empfangen, sondern sahen sie von fern und begrüßen sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf dieser Erde waren. Das ist ja eine interessante Verbindung, die sie miteinander teilten. Sie wussten, dass sie Bürger eines anderen eines anderen Reiches sind, und sie warten auf etwas Großartiges, was sie selbst aber noch gar nicht sehen konnten. Sie wussten, dass in der Ferne etwas Großes kommen wird, aber selber konnten sie diese Verheißung so nicht erleben. Und interessant ist auch, dass sie verhöhnt wurden. Wir lesen Vers 36, aber sie wurden durch Verhöhnung und Geißelung versucht und dazu durch Fesseln. Sie wurden gesteinigt, sie wurden zersägt, versucht, starben durch den Tod des Schwertes, gingen umher in Schafpelzen, in Ziegenfellen, hatten Mangel, Drangsal und Ungemach. Die Welt hat diese Personen behandelt, als wären diese Personen es nicht wert, auf dieser Erde zu leben. Aber das Wort sagt, in Wirklichkeit war die Welt es nicht wert, dass diese Personen, die so einen großartigen Glauben hatten, die Welt war es nicht wert, dass sie auf dieser Erde lebten. Und so haben wir eine so große Wolke von Zeugen, und ich möchte euch wirklich ermutigen, dieses Kapitel gerade auf diese Zeugen mal zu untersuchen. Was sind das denn für besondere Menschen, von der die Schrift hier spricht? Und weil wir so eine große Wolke von Zeugen haben, ermutigt uns jetzt hier das Wort, etwas zu tun. Die Schrift spricht davon, deshalb, da wir so eine große Wolke von Zeugen haben, lasst uns. Wir werden zu etwas aufgefordert, lasst uns, indem wir jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablegen, mit Ausharren laufen. Und ich denke, dass das heute auch diese Aufforderung an uns Gemeinde hier, an uns Christen ist, dass wir anfangen, Sachen abzulegen, dass wir anfangen, Sünde abzulegen, weil wir etwas Großartiges haben, weil wir eine großartige Bestimmung haben, was unsere Berufung ist, wozu wir berufen sind, wofür Jesus Christus gestorben ist und was unser Sinn hier auf der Erde ist. Und ich wollte mit euch kurz darüber nachdenken, was eigentlich Bürden sind. Was ist es, was wir hier ablegen sollen? Was ist es, was uns vielleicht in diesem Lauf hindern kann, was dazu führen kann, dass wir stolpern und vielleicht hinfallen? Und als ich so über dieses Wort Bürde nachdachte, so musste ich erstmal auch an Sachen denken, die mir angehangen werden, für die ich vielleicht nichts kann. Es sind vielleicht Krankheiten, es sind vielleicht andere Schwierigkeiten in meinem Leben und die hindern mich im Lauf vielleicht. Und ich habe ein Zitat dazu gelesen, und das würde ich gerne zitieren. Da schreibt dieser Ausleger: Wenn du auf Jesus siehst, wird dir klar werden, was eine Bürde ist. Es geht bei einer Bürde um die alltäglichen und oft guten Dinge des irdischen Lebens, die der Spaziergänger genießen kann, der Läufer aber nicht. Es geht nicht um die Mühen des Lebens, die kann man nicht ablegen, obwohl man verhindern kann, dass sie einen so in Beschlagnahme nehmen, dass man nichts anderes mehr sieht. Eine Bürde betrifft die irdischen Dinge, die du freiwillig auf dich nimmst, die du aber ebenso freiwillig auch wieder ablegen kannst. Und dann musste ich so ein bisschen auf mein Leben gucken und ich musste dem Recht geben. Und ich fand es auch so interessant, dass wir so leicht Bürden auf uns nehmen, dass wir so leicht Dinge in unserem Leben auf uns Einfluss geben lassen, die wir nachher wieder so schwer wegbekommen. Und da habt ihr wahrscheinlich ganz andere Dinge als ich. Ihr denkt vielleicht auch an ganz andere Bürden als ich. Aber Fakt ist, dass dann jeder Christ solche Bürden hat, solche Dinge im Leben, die wir leicht auf uns nehmen, weil sie uns vielleicht im ersten Moment geschmackvoll erscheinen, weil sie für uns vielleicht Bequemlichkeit bedeuten, weil wir vielleicht mehr genießen können. Aber wenn wir ein großes Ziel, das uns Jesus Christus selbst vor Augen malt, das himmlische Jerusalem, verfolgen, wenn wir im neuen Bund leben und damit die ganzen Segnungen und Verheißungen empfangen wollen, dann dürfen wir und müssen wir wissen, dass unser Lauf frei von solchen Bürden sein soll. Und dazu will uns diese Schrift ermutigen. Und das Interesse, oder was ich auch so herrlich finde, das, was diese ganzen Zeugen aus dem alten Bund nicht hatten, das war der neue Bund, in dem wir heute in Jesus Christus leben dürfen. Wir leben nach der Kreuzigung und Auferstehung Jesu Christi. Wir wissen, Jesus Christus ist tatsächlich gestorben. Und viele von uns haben Jesus Christus auch als persönlichen Retter erkannt und leben mit ihm zusammen. Und wir leben in dieser Verheißung. Wir dürfen jetzt schon schauen und wir dürfen jetzt schon erwarten. Teilweise haben wir das Reich Gottes hier schon auf Erden, indem wir mit der Gemeinde zusammenkommen dürfen, von Jesus Christus erzählen. Und trotzdem gibt es in unserem Leben immer wieder Dinge, die uns hindern. Aber weil wir schon dieses Zeugnis in uns haben, weil wir dieses Zeugnis vor unseren Augen sehen, deshalb ruft uns die Schrift aus, dann leg doch die Bürde ab, leg sie ab. Und bei der Bürde bleibt er aber nicht stehen. Er sagt, wir sollen die Sünde ablegen. Lasst auch uns, indem wir jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablegen, mit Ausharren laufen. Und das ist eigentlich klar. Hier kann man eigentlich einen Punkt machen und weitergehen, die Sünde ablegen. Das muss man einem Christ nicht erzählen. Keiner will von uns mit der Sünde vielleicht groß etwas zu tun haben. Aber wenn wir uns auf ein kleines Merkmal hier, wenn wir es uns vor Augen führen, dann ist es, denke ich, doch sinnvoll, noch mal kurz darüber oder darauf stehen zu bleiben und uns über das Wesen der Sünde Gedanken zu machen. Weil uns wird gesagt, dass die Sünde eine leicht umstrickende Sache ist. Wenn die Sünde etwas wäre, eine schwere Eisenkette, etwas, was so unbequem zu tragen ist, und wenn uns diese Kette jemand umschmeißen würde, das würden wir versuchen, sofort abzuschütteln. Keiner will mit so einer Last gehen. Aber weil die Sünde so etwas leicht Umstrickendes ist, ist sie so gefährlich. Oft merken wir es vielleicht gar nicht, dass dieser Strick sich schon langsam um uns herumwickelt, aber das ist gefährlich. Wenn wir uns bewusst machen, dass wir laufen, dass wir nicht stehen bleiben dürfen und erst recht nicht uns gefangen lassen sollen, dann ist es wertvoll und sinnvoll, darüber nachzudenken, was für ein Wesen hat die Sünde und was verfolgt der Satan mit der Sünde. Der Satan möchte dir nicht einfach kurz das Bein stellen, einen Gehfehler, und dann kannst du weitergehen. Der Satan möchte uns festhalten. Und deswegen hat die Sünde den Charakter, dass sie uns umstricken möchte, uns lahmlegen will. Und diese Sünde heißt es abzulegen. Ablegen ist auch so eine Sache, man kann leicht davon reden, wenn man gerade nicht mit Sünde oder einer großartigen Sache verstrickt ist. Aber wenn wir mit Sünde leben, dann wissen wir, wie schwer es oft ist, die Sünde abzulegen. Und ich denke, dass viele Christen gerade auch im Laufen um diesen Preis gerade durch Sünde gelähmt werden, die sie vielleicht gar nicht freiwillig anfangen, sich umstricken zu lassen oder so. Oft sind es ja vielleicht Wochen und dann denkt man über eine Sache nach und muss feststellen, stimmt, das ist eigentlich eine Sache, die mich hindert. Und wir merken es vielleicht Tage später erst und auch ich musste darüber nachdenken, wie können wir diese Sünde ablegen? Und wir werden gleich feststellen, dass eine Sache uns sehr hilfreich dabei sein kann. Ich möchte hinführend dazu noch ein Zitat lesen von Darby. Ich fand es sehr beeindruckend oder sehr hilfreich, wie er es hier formuliert hat. Er sagt, das Fleisch, das menschliche Herz, ist mit Sorgen und Schwierigkeiten beschäftigt. Und je mehr wir an sie denken, desto mehr werden wir durch sie beschwert. Das Herz wird angelockt durch Wünsche, von denen es sich nicht losmacht. Unser Kampf richtet sich also gegen ein Herz, das die Dinge liebt, gegen die wir ankämpfen. Wir trennen uns in unseren Gedanken nicht von diesen Dingen. Wenn wir auf Jesus blicken, ist der neue Mensch tätig. Ein neues Ziel ist vorhanden, das uns durch eine neue Zuneigung, die in unserer Natur ihren Platz hat, von allem anderen entlastet und losmacht. In Jesus, auf den wir blicken, gibt es eine wirkliche Kraft, die uns frei macht. Auf Jesus blicken. Und so einfach, wie sich das anhört, ich glaube, dahinter versteckt oder verbirgt sich ein großes Geheimnis. Wenn wir auf Jesus blicken, wenn wir auf das Ziel Jesus Christus blicken, wenn wir auf die Person Jesus Christus blicken, da kann uns so oft so schnell geholfen werden. In der Vorbereitung zu dieser Predigt hatte ich einige Momente, wo ich mich selbst überprüfen musste und wo ich überlegt habe, kann ich überhaupt diesen Dienst heute machen? Kann ich heute überhaupt predigen? Ich habe dann an einige Sachen gedacht, die mich auch ein Stück weit zurückgeworfen haben. Und dann habe ich in Jesaja, habe ich das Buch Hebräer aufgeschlagen und habe auch darin gelesen. Und ich möchte eine Stelle lesen ab Vers 13. Denn wenn das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer jungen Kuh auf die Verunreinigten gesprengt zur Reinheit des Fleisches heiligt, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der durch den ewigen Geist sich selbst ohne Flecken Gott geopfert hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, um dem lebendigen Gott zu dienen? Und dann war es mir auf einmal einleuchtend. Gott hat für mich eine Bestimmung und Gott rüstet mich zu dieser Bestimmung aus. Ich verfehle so oft, so vielfältig, aber derjenige, der mich heiligt, derjenige, der mich reinmacht, der ist um so viel Größen größer als das, was mich versucht zu hindern. Und das ist die Kraft, auf die ich mich zurücklehnen kann. Und das ist die Kraft, auf die ich vorausschauen möchte, wenn ich um diesen großen Ziel hinterherlaufe. Ja, bisher haben wir auf diese Wolke von Zeugen geschaut, jetzt wollen wir auf Jesus Christus blicken. Das, was so herrlich ist, das, was so groß ist. Und es ist vor allem auch wichtig, auf Jesus Christus zu blicken. Das lesen wir jetzt auch im Vers 2. Hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Wir dürfen den Glauben in uns tragen. Und wenn wir Probleme haben, wenn wir Hindernisse haben, dann dürfen wir auf denjenigen schauen, der den Glauben ins Leben gerufen hat. Jesus Christus ist der Anfänger des Glaubens. Er ist derjenige, der diesen Lauf schon gelaufen ist. Er ist derjenige, der ebenfalls mit Problemen zu kämpfen hatte, wenn wir an seine Versuchungen denken. Aber er ist auch derjenige, der unbeschadet rausgegangen ist. Und das sagt uns der Hebräerbrief auch so deutlich. Deswegen ist es wichtig, auf Jesus Christus zu schauen, weil er derjenige ist, der dir helfen kann. Er ist derjenige, der mit genau dieser Sache vielleicht selber konfrontiert war, wenn es vielleicht um irgendwelche Lüste ging oder um andere Versuchungen. Dann ist Jesus Christus die richtige und auch die einzige Zentrale, unser Ansprechpartner, der uns helfen möchte. Und ich habe darüber nachgedacht und habe mir selbst die Frage gestellt, warum gehe ich so selten auf diese Anspruchsquelle hinzu? Warum gehe ich so selten zu Jesus Christus mit der Sache, die mich bedrückt? Warum versuche ich mit der Sünde zuallererst selber zurechtzukommen? Und wenn wir darüber nachdenken, dann ist es, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll, aber so schade, dass wir nicht zu demjenigen gehen können, dass wir es nicht tun, der uns gar nicht von Anfang an helfen möchte. Ich habe an den Lehrer gedacht. Stellen wir uns einmal vor, dass ein Lehrer, der studiert Mathematik und Physik, um Schülern Mathematik und Physik beizubringen. Er studiert das vielleicht 6, 7 Jahre lang. Er ist ein Experte auf diesem Gebiet und jetzt sitzt er vor einer Klasse und er möchte dieser Klasse Mathematik und Physik beibringen. Und stellen wir uns jetzt diese Klasse vor, diese Schüler, die jetzt vor einer großen Mathematik- oder Physikklausur stehen. Sie müssen diese Sache schreiben, aber sie sagen dem Lehrer, wir versuchen es selber. Und sie versuchen sich zusammen hinzusetzen, mit aller Kraft versuchen sie diese Mathematik- und Physikklausur zu schreiben und sie scheitern. Gut, die erste Klausur ist gescheitert. Im Halbjahr gibt es 2 oder 3 Klausuren, dann kommt die nächste Klausur. Und sie scheitern wieder. Und der Lehrer sieht, das wird brenzlig und er will ihnen helfen. Er ist ja derjenige da, der dafür da ist, ihnen Mathematik und Physik beizubringen. Und sie scheitern wieder. Müsste es nicht für den Lehrer super enttäuschend sein, wenn man helfen will und sie lassen sich nicht helfen? Und ich denke, oft handeln wir Christen genauso, dass wir uns nicht helfen lassen wollen. Wir sind vielleicht mit unserem eigenen Ego oder wir sagen, wir sind schon 10, 20 Jahre im Glauben und wir schaffen jetzt mit dieser Sünde klarzukommen. Lasst uns zu Jesus Christus kommen, der Anfänger des Glaubens und der Vollender des Glaubens. Er hat es abgeschlossen. Jesus Christus weiß, wie es geht. Jesus Christus weiß, wie dieser Lauf sein soll, den wir laufen sollen. Und er ist derjenige, der uns dafür die Kraft gibt und zurüstet. Und ich möchte mit einem letzten Gedanken abschließen, weil Jesus Christus nicht nur der Anfänger und Vollender des Glaubens ist, Jesus Christus, er hat die Schande nicht achtend für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldet und sich gesetzt zu Rechten Gottes. Jesus Christus hatte auch eine gewisse Last, die er tragen musste. Er hatte auch Verspottung durchleben müssen. Jesus Christus hatte Ablehnung durchleben müssen. Und wisst ihr, was interessant ist? Dass wir Christen genau zu dem Gleichen aufgerufen werden. Hebräer 13 lesen wir, Abvers 13. Deshalb lasst uns zu ihm, zu Jesus Christus, hinausgehen, außerhalb des Lagers, seine Schmach tragend. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Also Jesus Christus ist zwingend unser Vorbild, wenn es darum geht, diesen Lauf zu laufen. Wir müssen in Jesus Christus nicht nur darauf schauen, was er getan hat, sondern die gleichen Schritte gehen, die er gegangen ist. Und dazu gehört eben auch, das Kreuz zu tragen, unser Kreuz zu tragen, das, was Jesus auch Christus auf sich nehmen musste, dazu sind wir auch berufen, das Gleiche auf uns zu nehmen. Und wisst ihr was, es ist herrlich, das Kreuz zu tragen. Wir sehen es oft nicht, wir schämen uns vielleicht oft, uns Christen genannt zu werden, aber wenn ich nochmal zurückspulen darf, das, was der Hebräer-Schreiber hier sagt, eigentlich ist die Welt es nicht wert, dass Menschen voller Glauben auf dieser Welt leben. Und wir dürfen zu dieser Schar gehören, die eine so großartige Verheißung hat. Und deswegen dürfen wir es für groß und für ehrenvoll erachten, wenn wir das Kreuz Christi tragen dürfen. Es ist eine herrliche Berufung, zu die uns Gott selber aufruft. Und wir dürfen auf den schauen, der bereits oben zu Rechten Gottes sitzt. Und Jesus Christus hat sich zu Rechten Gottes gesetzt, nicht um Däumchen zu drehen und zu gucken, wann kommt der Nächste reingelaufen, wann kommt der andere reingelaufen, mit einer Stoppuhr und sagt, okay, das ist deine Zeit, das ist deine Zeit. Das macht Jesus Christus oben im Himmel nicht. Jesus Christus ist im Himmel, sitzt zu Rechten Gottes, um sich für uns dahin zu geben. Er ist zu Rechten Gottes, um für uns eins zu stehen. Er ist da, um seine Kraft uns zu geben. Und darauf dürfen wir bauen, darauf dürfen wir vertrauen. Und daran dürfen wir denken, wenn wir an Jesus Christus denken. Wenn wir an unseren Lauf denken, den wir hier auf Erde laufen, dann dürfen wir an Jesus Christus denken, der diesen Lauf gelaufen ist, der diesen Lauf vollendet hat und der uns Mut machen will, uns helfen will, diesen Lauf zu laufen. Ich möchte noch einmal einladen, dass wir eine Gebetsgemeinschaft machen, Jesus Christus dafür anbeten und vor allem darum bitten, dass Gott uns die Kraft gibt gegen diese Bürden und Sünden anzukämpfen und williglich das Kreuz Christi zu tragen. Amen. Ja.